Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und dem besten 7 Jurymitglied Stefanie Jentgens. Stefanie Jentgens ist Autorin und Hochschuldozentin an der Martin-Luther-Universität Halle. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem mündliches Erzählen und Lese- und Sprachförderung. Stefanie Jentgens, wie wichtig ist denn mündliches Erzählen heutzutage?
Das ist unglaublich wichtig. Man wundert sich, für wie viele Bereiche das wichtig ist. Also beispielsweise bin ich jetzt an der Uni in Halle auch dafür zuständig, Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. Und es gibt eigentlich keine bessere Form, um grammatikalische Formen wie die Vergangenheitsform Kindern zu vermitteln, als über Geschichten erzählen. Da lernen sie es eigentlich so en passant. Das ist einfach unglaublich wichtig für jeden Menschen, dass er über sich selber Geschichten erzählen kann, über seine Herkunft, über das, was ihm wichtig im Leben ist. Daraus bildet sich Identität von ganzen Nationen, von ja, wie man Geschichte betrachtet. Also das mündliche Erzählen ist ungemein wichtig.
Und das heißt, Sie geben den Lehramtsanwärterinnen und Anwärtern Konzepte an die Hand, wie sie das didaktisch vermitteln können?
Nicht nur didaktisch vermitteln können, sondern die müssen bei mir selber Geschichten erfinden. Und ist auch ganz wichtig für die Lehrkräfte, dass sie Präsentationsfähigkeiten entwickeln, um eben dann auch vor einer Klasse überzeugend stehen zu können.
Wir erzählen heute etwas über die 7 besten Bücher des Monats Februar, ausgewählt von einer 30-köpfigen Jury. Und da geht es heute bei unseren Titeln um Farben und Schätze, um 3 bekannte Persönlichkeiten, Charles Darwin, Hannah Arendt und Gregor Gock. Und es geht in einem bebilderten Buch und einem Roman um die großen Fragen. Wer bin ich? Was wird aus mir? Warum bin ich, wie ich bin? Eine spannende, bildreiche Liste, für uns Radiomenschen immer auch eine Herausforderung, Stefanie Jentgens.
Ja,
aber
so
beginnen
viele Bilder.
Wir vielleicht mit dem Einfachsten, nämlich mit den Farben. Tom Schramp, belgischer Bilderbuchkünstler mit zahlreichen Werken auf dem deutschen Markt vertreten, hat es nun auf die besten 7 geschafft. Das schönste und größte Bildwörterbuch der Farben. Bei Schramp wimmelt es immer gewaltig und es ist immer sehr kleinteilig und bunt. Aber wie hat er denn die Farben im hier sogenannten schönsten Bildwörterbuch angeordnet?
Ja, er beginnt überraschenderweise mit der Farbe Grau und dann entfaltet sich so nach und nach der Regenbogen quasi. Alle Farben des Regenbogens kommen auch in diesem Bilderbuch vor. Die Farbe Grau, ja, er öffnet eine erste Seite, auf der sieht man einen großformatigen Elefanten, auf dessen Beinen der Eiffelturm, das World Trade Center und eine chinesische Pagode hinaufragen. Oberhalb sieht man dann noch ein Wolkenband, das sich über die Seite zieht, was jetzt bei der Farbe Grau irgendwie direkt plausibel ist, der Elefant natürlich auch. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an Assoziationen, die man auf dieser Seite findet, die man nicht unmittelbar jetzt mit der Farbe Grau sofort verbinden würde. Da ist zum Beispiel ein Hexenhaus und dieses Hexenhaus, da sind dann die 7 Geißlein drin. Also er komponiert hier ganze Seiten, die die Anmutung eines Wimmelbilderbuchs eher haben. Also man wird auch aufgefordert zu suchen und zu finden. Beispielsweise tauchen auf fast jeder Seite der Kater Otto und das Chamäleon auf, die uns auf der Reise in die Welt der Farben begleiten. Überraschend ist, wie er eben auch mit dem Text umgeht. Also er sammelt Redensarten, Liedzeilen, Klangassoziationen, sowas wie Grau-Wau und Märchenzeilen und ganz vieles anderes, wo man manchmal die Assoziation zu der Farbe direkt nachvollziehen kann. Aber manchmal, muss ich gestehen, habe ich die Verbindung auch bis jetzt noch nicht begriffen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Zugang, den man zu dem Buch nehmen sollte. Es geht nicht um eine systematische Ergründung dieser Farbe, sondern eher um ein ästhetisches Kunstwerk. Und das gelingt ihm ja auf eine ganz hervorragende Weise.
Und so hat er es dann mit verschiedenen Farben gemacht, immer jeweils eine Doppelseite. Das ist ja ein großformatiges Buch. Und er endet aber ganz bunt.
Die letzten Seiten, da kommen alle Farben vor und es gibt dann nochmal mehrere Seiten, wo dann eben auch die verschiedenen Jahreszeiten gezeigt werden mit ihren dazu passenden Farben.
Das schönste und größte Bildwörterbuch der Farben. Ein Wimmelfarbenbuch, 64 prall gefüllte Seiten. Die Welt für kleine Entdeckerinnen und Entdecker von Tom Schramp. Erschienen im Gerstenberg Verlag ab 4 Jahre. Die Welt kennenlernen, das bedeutet neugierig zu sein, Fragen zu stellen. Und man kann sagen, von Lebensphase zu Lebensphase ändern sich diese Fragen, werden auf irgendeine Art auch vielschichtiger. Haben Eltern ihre Kinder immer lieb? Ist man beliebter, wenn man dünn ist? Diese Fragen und viele weitere hat die österreichische Grafikerin Leonora Leitl zusammengestellt. Alles Fragen, die sich an der Grenze vom Kindsein zum Jugendlichen auftun. Einmal wirst du Pünktchen, 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 so der Titel des 64 Seiten starken Ratgeberbuches. Stefanie Jentgens, ist es denn ein Ratgeber?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist eigentlich ein Buch, das zum Nachdenken anregt, zum Herausfinden von eigenen Ideen und Gedanken. Es ist ein Buch, das sowohl im Bild mit sehr viel Weißraum arbeitet, aber auch eben im Text ja nichts vorgibt, sondern es stellt ja einfach nur diese Fragen in den Raum.
Wie ist es denn aufgebaut?
Also es beginnt am Anfang mit 16 Porträts. Aus diesen Porträts findet man einzelne Figuren, die dann nachher auch immer wieder auftauchen. Und es geht dabei dann um individuelle Zukunftsentwürfe, beispielsweise um das Thema Beruf, Liebe, Elternsein, das Alter. Aber es geht eben auch um politische Fragestellungen, unter anderem auch um Hautfarben, um Fragen von Gender. Gibt es typische Mädchen oder gibt es typische Jungsberufe? Sie hat eine ganz besondere Art, eben Bild und Text dabei zu kombinieren, sodass wir immer zum Querdenken eigentlich aufgerufen werden. Ganz oft sind die Bilder, stehen die kontrapunktisch zum Text. Also beispielsweise, wenn man die Frage hört, die eben zitiert wurde, haben Eltern ihre Kinder immer lieb? Da sieht man dann auf der anderen Seite ein Kind im Einkaufswagen, das schreit, und zwei ziemlich entnervte Eltern, die daneben stehen. Und natürlich lässt das ganz viel Spielraum, eben sich selber Situationen zu überlegen, in denen es vielleicht auch manchmal schwierig ist mit der Liebe.
Das heißt, dieses Buch, Sie haben es eben am Anfang schon gesagt, bietet keine Antworten auf die jeweils gestellte Frage einer Doppelseite, aber in der Illustration und nicht im Text eher Möglichkeiten.
Genau, es sind Möglichkeiten. Selbst die Bilder lassen ja immer noch viel Deutungsspielraum zu.
Einmal wirst du von Leonora Leitl, ein Bilderbuch über den Menschen in seiner Menschlichkeit, kann man sagen, und in seiner Individualität, aber auch in seiner Veränderbarkeit. Erschienen im Tirolia Verlag ab 8 Jahre. Was alles bietet oder bot uns doch die Welt? Unglaubliche Schätze, Schönes und Fremdartiges, Bedrohliches und Zerbrechliches. Die Welt in der Wunderkammer. Auch das ein großformatiges, man muss sagen, wimmelbuchartiges Bilderbuch, zusammengetragen von Alexandre Galland, ein französischer Doktor der Geschichte, Kunst und Archäologie mit einem Faible für Reiseberichte, und von der französischen Illustratorin Delphine Jacquot. Es geht um Schatzkammern, Kuriositätenkabinette, und zwar entstanden die ersten schon im 16. Jahrhundert. Fürsten, Könige, reiche Gelehrte sammelten Gegenstände, besondere Gegenstände. Stefanie Jentgens, wir können ja jetzt nur so einen ganz kleinen Blick auf die verschiedenen Wunderkammern werfen, die uns hier in dem Buch präsentiert werden. Was findet man denn zum Beispiel in einer solchen Wunderkammer des, weiß ich nicht, 17., 18. oder wählen Sie, 19. Jahrhunderts?
Ja, also beispielsweise auf der allerersten Seite, wo das 15., 16. Jahrhundert schon geschildert wird, da sieht man eben einerseits Jahrmarktattraktionen, also beispielsweise der behaarte Mann, der dort aufgestellt ist, und dann hängt unter der Decke ein Krokodil. Und man sieht einen Schrank mit ganz faszinierenden Schnitzereien und ganz viele besonders kleine Dinge, besonders große Dinge, Muscheln, Korallen, die sich in besonderer Weise eben auch formen. Also es ist eine Freude, das anzuschauen. Das sind Bilder, die sind so üppig und detailreich, dass man sich regelrecht darin verlieren kann. Man merkt so richtig eben auch, ja, die Sammlung als Kunstwerk kann man eigentlich da sich anschaulich machen.
Wie verändern sich denn die Wunderkammern so mit den Reisegewohnheiten oder mit den Reisemöglichkeiten und vor allen Dingen mit der Kolonialisierung? Es ist ja auch ein politischer Aspekt in diesem Buch.
Richtig, es sind immer mehr exotische Dinge, die eben dort auch ausgestellt werden. Eigentlich Dinge, die dann eben auch aus anderen Kulturen geraubt wurden. Und man sieht, wie eben so im 15., 16. Jahrhundert noch relativ wahllos die Dinge da einfach angehäuft wurden. Auch da schon natürlich erste Dinge, die von Reisen aus exotischen Ländern auch herangetragen wurden. Dann sieht man im 17., 18. Jahrhundert, wie das Ganze sich immer stärker systematisiert. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist ja dann auch entstehen die ersten öffentlichen Museen. Das sind ja im Grunde genommen die Nachfolger dann auch dieser Kuriositätenkammern gewesen, aber da eben mit dem Anspruch auch zu systematisieren und gleichzeitig eben auch die Dinge einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ja, und am Ende sieht man dann die heutigen Wunderkammern und interessanterweise, das wusste ich gar nicht so, dass auch heute immer noch diese Kuriositäten auch offensichtlich sich einer großen Beliebtheit erfreuen, beispielsweise die Kryptozoologie, also das ist eine Wissenschaft, die sich mit Tieren beschäftigt, für die es keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt. Also beispielsweise Yeti oder Loch Ness. Oder aber auch zum anderen, großes Thema heute ist natürlich die Bewahrung der Welt. Also eher solche Sammlungen, wo man versucht zu bewahren, was im Moment dabei ist, zu auszusterben oder bereits ausgestorben ist. Ne? Saatgutbanken oder eben Kabinette des Verschwindens, wo man dann bereits ausgestorbene Tiere sehen kann.
Vielleicht zwei kurze Sätze noch. Wie ging es Ihnen denn mit den Texten? Weil ich hatte mit den Texten noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil oft waren die Texte eine Beschreibung der Dinge, die man sah, statt einer Einordnung. Manche Erklärungen fand ich auch ein bisschen unkonkret, unausgewogen, viele Wiederholungen. Ist Ihnen das auch so gegangen oder bin ich ein bisschen zu streng jetzt?
Ich glaube, Sie sind ein bisschen streng gerade. Aber es stimmt schon, man erfährt natürlich in diesen kurzen Abschnitten, gibt immer eine Schautafel und dann gibt es mehrere Doppelseiten, auf denen einzelne Gegenstände erläutert werden. Und da sind natürlich nur relativ kleine Texte, die dann ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Gegenständen liefern. Das ist nicht wissenschaftlich ausgeformt, sage ich mal. Aber ich finde es trotzdem so als kleine Hintergrundinformation für einen kindlichen Leser ist das doch immer noch ganz gehaltvoll.
Die Welt in der Wunderkammer von Alexandre Galland und Delphine Jacquot, 48 Seiten bei Gerstenberg ab 10 Jahre. Und wir reisen weiter durch die Welt, diesmal mit Charles Darwin. Charles Darwin und die Reise auf der HMS Beagle. Auch hier zwei erfolgreiche französische Künstler, die dieses Buch geschaffen, gestaltet haben. Fabien Grolot, Autor und Comicverleger und der Comiczeichner Jérémy Royer. Wir springen also jetzt nach London ins Jahr 1831 und begegnen dort dem noch sehr jungen Naturforscher Charles Darwin. Was erzählen die beiden französischen Künstler über Darwin in dieser Graphic Novel?
Ja, hier wird ja ein leidenschaftlicher Sammler vorgestellt, der eigentlich den Hintergrund zu dem anderen Buch, das wir gerade vorgestellt haben, geschaffen hat. Denn er ist ja bei seiner Reise mit der Beagle von 1831 bis 1836 ist er ja über Teneriffa dann zu den Kapverdischen Inseln nach Südamerika, zu den Galapagos-Inseln und immer weiter, bis er dann schließlich wieder in England nach 5 Jahren gelandet ist. Dort hat er ja immer ganz viele Dinge, die für ihn Neuheiten waren oder für die damalige Zeit natürlich Neuheiten. Dinge, die er gesammelt hat von den Muscheln. Es gibt ganz tolle Seiten, wo diese Sammlung von Käfern und von seinen Schneckenhäusern gezeigt wird. Das ist auch ästhetisch ungemein ansprechend gestaltet, finde ich. Und ja, man sieht da einen begeisterten naturkundlichen Sammler am Werk, der eben die Grundlage der Evolutionstheorie geschaffen hat und eben man sieht auch, wie er da nach und nach dem auf die Spur kommt, wie er nämlich auf den Galapagos-Inseln dann die Finken untersucht und feststellt, dass das alles unterschiedliche Finkenarten sind auf den jeweiligen Inseln. Und so kommt er nach und nach eben auf die Spur der Evolutionstheorie.
Wie ist das Ganze denn gezeichnet? Ich hatte ja gesagt, Graphic Novel, Comic, wie auch immer man das nennen mag.
Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Zeichenart eingehen, aber was mich so beeindruckt hat, ist der Umgang mit Bildformaten. Das fand ich ganz herausragend. Ganz am Anfang ist ja erstmal eine ganz ungewöhnliche Ästhetik. Wir haben da einen Comic im Comic und zwar eine Kinderzeichnung, wo ein Kind von dem späteren Darwin, also der dann 1858 bereits Vater von mehreren Kindern ist, zeichnet einen Comic, der ist nach und nach erschließt sich halt, dass das in der Familie Darwin dann alles spielt.
Das ist die Rahmenhandlung
sozusagen. Genau, das ist die Rahmenhandlung. Also das ist schon total überraschend. Also hier wird man mit einem ganz anderen Bildstil gearbeitet und dann bei den Bildformaten. Wir haben manchmal hochformatige Panels, auf denen dann nochmal kleine Details herangezoomt werden. Ich fand die Vielfalt und den Variationsreichtum da sehr spannend in dem Buch.
Der Beginn der Evolutionstheorie, Sie haben es schon gesagt, anhand von Darwins Reisetagebuch und Auszügen aus den Büchern Wir kennen die Titel, Der Ursprung der Arten oder Die Fahrt der Beagle, das alles in einem tollen Comic. Und wie mutig sich auch Darwin, hier ist er ja ganz als Mensch gezeigt, begeisterungsfähig, sehend, neugierig, also der junge Darwin jetzt, aber wie mutig er sich damals auch schon zu Rassismus und Sklaverei äußerte, das war für mich überraschend, also was für ein mutiger, moderner Humanist er wirklich war. Mhm. Charles Darwin und die Reise auf der HMS Beagle von Fabien Grolot und Jérémy Royer, 176 Seiten, erschien bei Knesebeck ab 12 Jahre. Unser zweiter Comic beschäftigt sich ebenfalls mit einer sehenden, neugierigen, denkenden Person, mit Hannah Arendt. Denken war ihre Leidenschaft. Geboren 1906, sie verließ Nazi-Deutschland 1933, ging nach Paris und von dort später in die USA. Als erste Professorin lehrte sie an der Universität von Princeton. Ihr publiziertes Werk, ihre Ausführungen zum Eichmann-Prozess bewegten die Welt. Die drei Leben der Hannah Arendt, geschrieben und gezeichnet von dem amerikanischen Zeichner, Kreativdirektor und Hochschuldozent Ken Krimstein. Ein rasanter Strich, ein ungewöhnlicher Comic, ein großes Vergnügen. Stefanie Jentgens, was hebt Krimstein hervor, textlich und bildlich?
Schlaglichtartig wird hier die Biografie dargestellt. Er selber spricht ja von den drei Leben der Hannah Arendt. Das könnte man jetzt auf drei Lebensphasen beziehen. Aber wenn ich den richtig gedeutet habe oder richtig verstanden habe, dann geht es eben darum, das Liebesleben von Hannah Arendt nachzuzeichnen, ihr Handeln und ihr Denken. Also das sind eigentlich so die drei Bereiche. Und man gewinnt auch wirklich eine ganz gute Vorstellung, etwas mosaikhafte Vorstellung von der Person, obwohl es chronologisch erzählt wird, aber es kann natürlich immer nur kleine Ausschnitte zeigen. Also er zoomt quasi auf einzelne Szenen des Lebens auch heran. Beispielsweise aus ihrer Kindheit die Geschichte, als sie einen Schulstreik angezettelt hat, weil ihre Lehrer zu dumm seien. Und deshalb ist sie dann von der Schule geflogen. Dann in der Studienphase wird natürlich die Liebe zu Martin Heidegger besonders in den Vordergrund gestellt. Dann haben wir die Berliner Zeit, wo er vor allen Dingen den Schwerpunkt darauf legt, sie in dem Umfeld von Intellektuellen und Künstlern aus den 20er, 30er Jahren zu zeigen.
Wie ist das denn, wie hat er das denn gemacht? Ich habe ja schon gesagt, rasanter Strich.
Sehr, sehr skizzenhaft. Man hat das Gefühl, man schaut in das Skizzenbuch eines Künstlers hinein. Nicht, dass die Geschichten nicht auserzählt wären, aber der Strich ist tatsächlich ebenso wie im Skizzenbuch eines Zeichners.
Der Lebensweg einer Kämpferin, liebevoll und rasant skizziert. Die drei Leben der Hannah Arendt von Ken Krimstein erschienen bei DTV ab 14 Jahren. Der dritte Comic fokussiert nun ebenfalls einen kämpferischen Menschen, jedoch einen, der uns vielleicht nicht so vertraut ist, Gregor Gock, geboren 1891, gestorben 1945. Der König der Vagabunden, Gregor Gock und seine Bruderschaft, so lautet der Titel. Es ist in Bild und Text die Geschichte dieses Mannes, der Obdachlosen half, indem er die Bruderschaft der Vagabunden gründete, um Obdachlosen eine politische Stimme zu geben. Und da muss man vielleicht hier eine Zahl anfügen, um sich das mal klar zu machen, was das bedeutet. Allein im Jahr 1933 gab es 500.000 obdachlose Menschen in Deutschland. Er veröffentlichte schon in den 1920er Jahren die erste Straßenzeitung Europas. Das alles so zum Hintergrund dieses Mannes. Die Illustratorin des Comics, Bea Davis, die wurde 1990 in Italien geboren, ist wohnhaft in Berlin. Und der Autor der Geschichte, Patrick Späth, ist freier Journalist und Buchautor. Die beiden haben einen eindrücklichen Comic geschaffen mit expressiven Schwarz-Weiß-Bildern, in denen Menschen, Gesichter, Emotionen im Mittelpunkt stehen. Was erzählen die beiden in diesem Comic?
Ja, sie erzählen schon die Geschichte von Gregor Gock, der zunächst als Jugendlicher hinauszieht, eine jugendliche Sehnsucht hat, weg will von der Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist, die Welt sehen möchte. Und dann heuert er bei der Marine an als 19-Jähriger und fährt hinaus in die Welt. Dann kommt relativ schnell ja eben der Erste Weltkrieg und er muss dann als Soldat im Ersten Weltkrieg dienen und lernt im Krieg zwei andere Soldaten kennen, die ihn mit anarchistischer Theorie bekannt machen und ihm halt entsprechende Lektüre von Bakunin und anderen Autoren eben zu lesen geben. Und das formt doch sehr stark eben auch sein Denken. Und als er dann eben am Ende des Ersten Weltkrieges wieder an Land ist und sich anfängt eben auch für die Frage zu interessieren, wie sollte man leben, da wird er immer mehr zu einem Kämpfer eigentlich dafür, für die Freiheit, so dass jeder so leben darf, wie er das gerne möchte. Das ist eigentlich so, entsteht, glaube ich, im Zentrum so seines Wirkens und Denkens am Anfang. Er gründet mit anderen gemeinsam eine Kommune in der Nähe von München. Und dann wird er aber zunehmend politisiert. Und zwar sieht er ganz genau, wie verführbar eben die Menschen dadurch werden, dass sie in Armut und unter sehr schlechten Lebensbedingungen zurechtkommen müssen und wie verführbar die Menschen dadurch werden, eben auch für nationalsozialistisches Gedankengut und für die Propaganda der Nazis. Obwohl er vorher immer abgelehnt hat, sich parteipolitisch zu engagieren, wird er dann doch Mitglied bei der KPD. Und als solches wird er dann von den Nazis nachher auch inhaftiert, kommt ins KZ und kann aber dann sogar noch mal fliehen und geht dann eben ins Exil nach Russland, wo er dann schließlich stirbt.
Wie haben Ihnen denn die Bilder gefallen?
Fantastisch. Also ich war total begeistert, muss ich sagen, von dieser Graphic Novel. Bea Davis, die schafft es wirklich auf eine ganz besondere Weise, ein Gefühl für diese Zeit zu transportieren. Also sie hat eine ganz große Bandbreite auch von eher plakativ reduzierten Illustrationen. Auf der anderen Seite ganz feinen Zeichnungen, die schon fast so an japanische Landschaftszeichnungen erinnern. Das hat mich ungemein begeistert. Es wird auch mit dokumentarischem Material zum Teil gearbeitet. Also es ist hervorragend gemacht.
Und das Ganze ist sehr gut recherchiert im Archiv der Akademie der Künste, wo man wohl den Nachlass von Gregor Gock findet. Der König der Vagabunden, Gregor Gock und seine Bruderschaft von Bea Davis und Patrick Speth im Avant Verlag ab 14 Jahre. Mit unserem siebten Titel Freischwimmen kommen wir doch noch zur erzählenden Literatur Stefanie Jentgens. Ein Kinderroman ab 10 Jahre über die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Im Mittelpunkt dieser psychologisch feingesponnenen Geschichte steht der 10-jährige, ich kürze ihn jetzt mal ab, Sim. Der englische Autor Adam Barron, er war Schauspieler, Journalist und leitet heute als Literaturwissenschaftler den Creative Writing Studiengang an der Kingston University in London. Er hat diese Geschichte geschrieben, er hat verschiedene Erwachsenenromane geschrieben, das ist sein Debüt im Kinderroman. Sim, der Junge, ist noch nie geschwommen, er durfte nie schwimmen und dennoch lässt er sich beim Schulsport auf einen Wettstreit mit seinem Widersacher ein. Ganz kurz zur Geschichte, was passiert?
Ja, das ist tragisch, ne? Er wird dann ins Wasser geschubst. Natürlich kann er nicht auf einmal wie durch ein Wunder schwimmen, sondern
er behauptet, er könne schwimmen.
Er hat das behauptet, ja. Mhm. Aber er kann es nicht und er droht natürlich zu ertrinken. Aber seine Klassenkameradin Veronique, die sich auch im weiteren Verlauf der Geschichte als eine Superheldin fast schon herausstellt, die springt ihm hinterher und rettet ihn. Alles gut? Nein, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und durch diesen Unfall beim Schwimmen wird eine Reihe von Ereignissen ausgelöst, die wirklich katastrophal sind. Also seine Mutter verschwindet plötzlich. Er stellt dann erst nach und nach fest, dass sie in Psychiatrie ist. Und ja, er muss auf die Spur kommen von einem Familiengeheimnis. Schließlich helfen ihm seine Freunde, unter anderem natürlich Veronique. Eins will ich verraten, es geht gut aus.
Und wie ist es erzählt?
Das Tolle ist bei Barron, dass er es schafft, so die Waage zu halten zwischen Komik und traurigen Inhalten. Und das ist wirklich eine große Kunst, die ihm da gelungen ist.
Freischwimmen von Adam Barron. Und erwähnen müssen wir natürlich die Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder des englischen Bilderbuchkünstlers Benji Davis. Spannend, berührend, amüsant, klug gebaut und mit viel gutem Personal, dieser Kinderroman. Erschienen im Hansa Verlag, 223 Seiten, ab 10 Jahre. Das waren sie, die besten sieben im Monat Februar. Ganz herzlichen Dank an die Jury, im Besonderen an Stefanie Jentgens. Nachhören können Sie diese Sendung mit der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Nachlesen können Sie die Titel auf der Deutschlandfunk-Seite deutschlandfunk.de. Jetzt folgen die Kollegen von Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.